Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über Christus und das menschliche Ich vom 20. November 2007.
Ja, liebe Freunde, wir beschäftigen uns jetzt mit einem Thema schon seit längerer Zeit, das den großen Titel trägt, Christus und das menschliche Ich. Es geht also um die Christus-Erfahrung, die bewusste Christus-Erfahrung. Wir arbeiten schon sehr lange damit, also vorzubereiten, wie man da herankommen kann. Und beschäftigen uns jetzt gerade eben intensiv mit dem rosenkreuzerischen Weg, also überhaupt mit dem Leben Christian Rosenkreuz, werden wir uns heute intensiv auch beschäftigen, um also zu sehen, was auch Steiner gibt an Anregungen, wie man also einen zeitgemäßen, das heißt also unserer gegenwärtigen Bewusstseinsentwicklung entsprechenden Geistesweg zu gehen, der also errechnet auf das volle, klare, wache Bewusstsein des Menschen, des heutigen Menschen, auf das volle, wache, nüchterne Bewusstsein aus des heutigen Menschen, möchte ich sagen, und wie man dieses Bewusstsein vertiefen kann, um auch zu geistigen Erkenntnissen zu kommen, also zu Dingen, die dem sinnlichen Schauen verborgen sind, aber die dahinter als geistige Kräfte durchaus wirken. Und das in einer Weise zu finden, die eben vereinbar sein soll, auch eben mit unserem modernen Bewusstsein, das jetzt doch aber ganz auf die Außenwelt und auf die Erkenntnis der Außenwelt gerichtet ist. Und wir haben ja gerade an der Erkenntnis der Außenwelt, namentlich der materiellen Welt, also indem wir Naturwissenschaft betreiben, indem wir heute Technik in größtem Maße betreiben, ein sehr starkes Bewusstsein nach außen entwickelt. Und die Frage ist, kann man dieses Bewusstsein auch umwenden, sozusagen auf die geistige Seite, um hier in Bereichen aufzuwachen, für die wir im Großen und Ganzen gegenwärtig noch schlafen. Nicht nur für uns ist zunächst die Welt, was für uns eben die Welt ist, ist das, was unser Bewusstsein umspannt. Aber das Bewusstsein ist eben keine unveränderliche Konstante, sondern etwas, was sich ausweiten lässt. Im Grunde. Jetzt, das ist das Händebalken. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich hab's so langsam. Ich hab die Strafe. Ich hab's jetzt zu. Aber jetzt ist er weg. Mal hingehört. Ja, und wir haben jetzt verfolgt bei der Angaben von Rudolf Steiner, um den Weg dieses Christian Rosenkreuz zu verfolgen. Und zwar den Weg, also durch verschiedene frühere Erdenleben auch. Dazu hat Rudolf Steiner in seinem Werk Verstreut etliche Angaben gemacht und wir sind dabei auf sehr interessante Zusammenhänge gestoßen. Christian Rosenkreuz ist also der die Aufgabe hat, eine Geistesschulung, einen Geistesweg zu begründen, eben der rechnet mit dem Menschen, der wirklich voll im heutigen Leben drinnen steht. Das war ja bei den früheren Geistesschulungen eigentlich nicht der Fall, sondern das hat immer bedeutet, dass man eine gewisse Zurückgezogenheit von der Welt suchen muss. Also was richtig ins Klosterleben zurückzieht oder eben zur Meditation überhaupt ganz in die Einsamkeit irgendwo geht. Wie etwa auch noch beim mittelalterlichen christlichen Schulungsweg der Fall ist, der sich sehr stark am Johannesevangelium orientiert, der sehr stark darauf beruht, dass man vor allem mit gefühlsmäßigem Erfassen, also nachvollzieht, das was im Johannesevangelium geschildert ist, und das dann so weit führen kann und ja vielfach auch geführt hat dazu, dass einzelne Menschen diese Geschehnisse, die im Johannesevangelium geschildert werden, so intensiv miterleben, dass es sogar bis zur Stigmatisation kommt, also das heißt, dass sie die Wundmale Christi zeigen. Das ist ja bei vielen Mystikern der Fall gewesen, ist ab und zu auch heute noch der Fall. Kommt aber in der Regel also nur dann zustande, wenn die Menschen also ein sehr, sehr intensives Gefühlsleben entwickeln, wie es heute eigentlich von Natur aus nur mehr sehr wenige Menschen haben, weil unsere doch sehr intellektuelle Zeit das Gefühlsleben, naja,
abdriftet, möchte ich fast sagen, bis zu einem gewissen Grad oder zumindest sehr ins Unterbewusste verschiebt, aus dem dann manchmal so irgendwelche Emotionen so hervorbrechen. Aber im Grunde haben wir heute kaum mehr Verständnis dafür und können kaum mehr nachvollziehen, wie viel, viel intensiver das Gefühlsleben der Menschen noch im Mittelalter etwa war. Also der mittelalterliche Mensch hat zwar sehr viel weniger den Verstand entwickelt, also eine durchschnittliche Nonne oder ein Ritter gerade, also viel logischer Verstand war da nicht. Aber Gefühl, Herz, Mut, Tatkraft auch, das war alles da. Und das alles verbunden mit einem sehr intensiven Erleben, aber wenig intellektuelles Bewusstsein. Ich meine, gerade vielleicht einzelne Mönche dann, die bereits also das entwickelt haben, die sich geschult haben an der aristotelischen Philosophie und so, und die Theologie dann auch gebaut haben, aber das war ein sehr, sehr, sehr kleiner, enger Kreis im Grunde. Und die Menschen, die mystische Erlebnisse hatten, waren in der Regel gerade die, die nicht so stark diesen Intellekt ausgebildet hatten, sondern eben das Gefühlserleben. Und das ging eben so weit, dass wir also auch sogar die Wundmale bekommen haben. Das entsteht einfach durch ein so intensives Nacherleben, dass dieses gefühlsmäßige Erleben sich bis ins Körperliche hinein ausdrückt. Nicht, weil sich ja alle seelische und geistige Menschen letztlich auch mit dem Körperlichen immer verbunden und drückt sich irgendwo aus, stärker oder schwächer, je nachdem. Also zum Beispiel das gefühlsmäßige Erleben hängt überhaupt sehr stark ja mit unserem rhythmischen System zusammen, also mit dem Atmungssystem, mit dem Herzschlagsystem. Wenn wir etwa Atemnot haben, drückt sich das sofort in ein Angstgefühl aus. Und umgekehrt beeinflussen Gefühle, etwa wenn wir irgendwie sehr schlecht gestimmt sind oder uns irgendetwas betrifft, wirkt sich das umgekehrt wieder auf die Atmung, auf den Herzschlag aus sofort. Also das ist selbst heute der Fall. Und das muss man sich nur sehr viel intensiver vorstellen und dann wirkt es eben so weit, dass also sogar die Blutströmung im Körper beeinflusst wird dadurch und dann eben wirklich an den entsprechenden Stellen die Wundmale auftreten, also, weil das sind also so gewisse Hauptströmungen, die durch den Körper gehen, also eben dann bei den Handflächen, bei den Füßen unten an der Seite, dann treten auch also blutige Erscheinungen unter Umständen am Kopf auf, also wo die Dornenkrönung war. Das ist oft sogar das erste Zeichen, dass das passieren kann. Und diese mittelalterliche christliche Schulung also hat sehr gezielt auch darauf hingearbeitet, also dass das Erleben so intensiv ist, dass es sich bis ins Körperliche hinein ausdrückt. Wie überhaupt in gewisser Weise, also das Mittelalter einerseits also sehr viel geistiger war auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber in Wahrheit auch sehr viel körperlicher als wir. Also da war diese Kluft zwischen seelischem und körperlichem war lange nicht so groß wie bei uns heute. Wir haben in irgendeinem der letzten Vorträge darüber gesprochen, dass heute die Menschen ein sehr geringes Körperbewusstsein in Wahrheit haben. Trotz Sport und Gymnastik und was man alles macht und so weiter, Body Shaping und Body Styling und Gymnastik. Bitte? Genau. Aber in Wahrheit also ist man eigentlich sehr wenig verbunden mit dem Körper heute, weil wir gerade mit unserem Bewusstsein sehr zurückgezogen sind in den Kopfbereich. Also das heißt, alles, was mit der Sinnestätigkeit und namentlich mit der intellektuellen Verstandestätigkeit zusammenhängt. Und da ist schon irgendwo aus, also es beginnt schon, dass zum Beispiel wir die Sprache lange nicht mehr und die Sprachorgane lange nicht mehr so intensiv ergreifen wie etwa noch der mittelalterliche Mensch oder wie es mit uns heute teilweise noch bei manchen südlichen Völkern sind. Ich kenne, je mehr man in den Süden geht, desto mehr sprechen die Menschen so aus voller Lunge heraus und mit Hand und Fuß und das dort was alles. Das ist vielleicht nicht manchmal sehr feste Kerzhaft auch und vielleicht gar nicht so besonders intellektuell geprägt, aber es spricht also der ganze Mensch eigentlich noch sehr stark drin. Und das war in der Vergangenheit noch wesentlich stärker. Also bei uns ist das sehr zurückgegangen. Ich merke das in der Sprachgestaltung immer. Also das ist immer die Hürde. Also wenn wir versuchen, eine künstlerische Sprache zu entwickeln, wirklich gut tragende, klingende, gut gestaltete Sprache, das ist für die meisten Menschen heute unheimlich schwer. Man denkt, naja, reden kann ja jeder, redet halt ein bisschen lauter und ein bisschen deutlicher und dann wird es schon passen. Aber es gehört viel mehr dazu, also wirklich die Sprachorgane ganz zu ergreifen, die Atmung wirklich voll mitzunehmen, nicht nur bis daher irgendwo zu atmen und ein bisschen noch Luft zu schnappen, wirklich tief rhythmisch auch zu atmen, ein gewisses Gefühl auch zu bekommen für den regelmäßigen Atemrhythmus, was in unserer heutigen Hektik eben ganz untergeht, also wir dann mehr noch Luft schnappen als rhythmisch wirklich atmen. Und das alles ist aber etwas, was unser Gefühlsleben sehr stark dämpft, sehr stark irritiert zumindest. Und man merkt es auch bei vielen Menschen, dass sie dann auch Schwierigkeiten haben, mit dem Gefühlsleben wirklich umzugehen und sich darauf einzulassen auch. Das ist, es kommt wie gesagt so eruptionsartig, bricht dann immer wieder irgendwas durch, aber das ist so, wie soll ich sagen, ein harmonisches Klingen gerade dem Gefühl, das ist sehr schwer zu erreichen. Man dann erst bescheuert, aber dann macht man ja so pathetisch irgendwo, dass das so ein Gefühlstudelei, das sollte natürlich nicht sein. Also namentlich auf der Bühne, also wenn ich an das denke. Ein falsches Pathos ist scheußlich. Ich meine, da heißt man ein Gefühl, das nicht vorhanden ist, das man gar nicht erlebt. Also das, wie tut man das? Man haucht halt gewaltig hinein und stöhnt und ächzt und was Gott was. Nein, das ist scheußlich, das ist fürchterlich. Also wenn nur ein echtes Erleben da sein und das kann sich unter Umständen mit ganz sparsamen Mitteln ausdrücken. Also das liegt nicht dann daran, dass man jetzt heult und krächzt und blärt auf der Bühne, sondern das kann sich viel sparsamer ausdrücken, aber doch ist es aus dem ganzen Atem heraus auch erlebt und daher echt durchgestaltet und das macht dann schon einen großen Unterschied. Aber insgesamt ist also dieser Weg der Gefühlsausbildung, wenn der mittelalterliche Mystiker durchschritten hat in 7 Stufen, die wir vorher mal besprochen haben, die eben im Grunde den Stationen auf das Kreuzweg irgendwo folgen, ist das sehr schwer zu gehen für den heutigen Menschen. Also der Weg des Christian Rosenkreuz ist einer, der jetzt rechnet mit der Situation, in der die Menschheit heute steht, der damit rechnet, dass die Menschen den Intellekt entwickelt haben, stark entwickelt haben, dass sie sich bewähren müssen in der äußeren Welt, also auch im Wirtschaftsleben, in der Technik, wie auch immer. Und die trotzdem aber jetzt das, was sie gewonnen haben, gerade durch diese heutige, sagen wir mal, abstrakte Kultur, nämlich Bewusstsein nach außen, Bewusstsein für das materiell Tote, diese Bewusstseinskraft, die sie entwickelt haben, ist umzuwenden aufs Geistige. Das ist also einmal so die Grundlage des rosenkreuzerischen Weges. Denn das ist eben das große Plus wieder unserer Zeit. Also Sie dürfen nicht glauben, dass das jetzt eine Schimpf über unsere Zeit. Jede Zeit hat ihre Einseitigkeiten. Unsere Zeit hat das Großartige, dass sie ein gewaltiges Bewusstsein entwickelt hat. Dass also die Menschen ein gewaltiges Bewusstsein entwickelt haben, das früher nicht da war. Also selbst eben diese mittelalterlichen Mystiker haben ihre geistigen Erlebnisse noch in einem, naja, traumartigen Zustand erlebt, wo sie nicht ganz wach dabei waren. Und je weiter man in die Vergangenheit geht, desto stärker fällt das noch auf, dass dieses wache Ich-Bewusstsein gerade diese geistigen Erlebnisse nicht begleitet. Überhaupt in der vorchristlichen Zeit wurde sogar gezielt, also bei der Geistesschulung, das Ich-Bewusstsein ausgeschaltet. Also man wurde in einen trance-ähnlichen Zustand versetzt, in einen oft sogar todesähnlichen Zustand. Wir haben darüber gesprochen, also bei der ägyptischen Einweihung etwa, also wie sie noch in der Zeit des Alten Reiches erfolgreich durchgeführt wurde. eben auch diese Pyramidenbauten und die Sarkophage und alles, das waren in Wahrheit ja nicht nur Begräbnisstätten, sondern das waren auch Einweihungsstätten. Und wenn zum Beispiel der Pharao, der sich qualifizieren sollte sozusagen für seine Tätigkeit als Pharao, musste er seinen Einweihungsweg durchmachen. Im Zuge dieses Einweihungsweges musste, wenn das besprochen hat, also durch diese ganzen Labyrinthe in den Pyramiden durch, also die ganzen Fallen überwinden, von denen man heute sagt, ist gegen die Grabräuber. Das war weniger gegen die Grabräuber, das gab es nämlich zur damaligen Zeit, das hätte niemand getraut. Hätte auch niemand zusammengebracht im Übrigen, aber das waren diese Fallen waren für den Pharao, für den Einzuweihenden. Die musste er alle überwinden. Das war mal die Vorprüfung. Wenn er das einmal geschafft hat, dann ist er also von den Hohepriestern empfangen worden in der Grabkammer und ist dort also in einen dreitägigen todesendlichen Einweihungsschlaf versetzt worden. Also da ist er in den Sarkophag hineingelegt worden, Deckel drauf sozusagen, noch das Ganze mit Meditationen verstärkt, mit rhythmischen Gesängen der Priester, unter Umständen mit gewissen Drogen auch. Mit Hilfe gewisser Drogen wurde er in einen, sagen wir mal, sehr tief schlafartigen Zustand versetzt, der schon nahe an den Todeszustand herangeht. Und dann hat er also während dieser etwa drei Tage, hat er gewisse Erlebnisse gehabt, geistige Erlebnisse, wie sie eben der Mensch normalerweise auch hat, wenn er über die Schwelle des Todes geht. Darum hat man ihn also das Ganze an die Nähe dieser Todesgrenze gebracht, sodass er eben schon gewisse Erlebnisse haben kann, wie sie auch der Mensch hat, wenn er wirklich hinübergeht über die Schwelle. Und von diesen Erlebnissen konnte er dann etwas in der Erinnerung mitnehmen, hereinbringen und davon dann erzählen, davon dann berichten. Aber in diesem Zustand, wie er das erlebt hat, war eben so, wie wir im Traum sind. Also im Traum sind wir auch nicht wirklich so wachbewusst. Wir verlieren uns eigentlich im Traum irgendwie. Und so hat sich damals auch der Einzuweihende in diesen Bildern, sagen wir mal, aus der geistigen Welt verloren irgendwo. Als Ich konnte er sich nicht finden. Aber er konnte von seinen Träumen sozusagen erzählen. Aber es waren eben in gewissem Sinn Wahrträume. Träume natürlich in symbolischen Bildern, die sich ausdrücken. Unsere heutigen Träume sind viel chaotischer im Grunde. Ich meine nicht, dass nicht auch in unseren Träumen manchmal Geistiges mitspricht. Es spricht alles Mögliche drin. Also in unseren Träumen heute kann sie symbolisieren, ich weiß nicht, ein ankündigter Zahnschmerz kann sie in irgendeinem Bild ankündigen, es kann sie aber genauso gut auch wirklich irgendwas Geistiges ankündigen. Also es kann Verschiedenes sein. Der Traum wirft das alles durcheinander, kleidet es in Bilder, die wir aus der Sinneswelt haben und macht daraus irgendwas. Ich meine, zum Beispiel, wenn die Sonne hereinscheint beim Fenster und die kurz dann aufmachen sind, dann kann man das Träumen nicht feiern zu uns unter Umständen. Kann man auch die Drama die aufspülen. Und in Wirklichkeit ist es eigentlich nur das Sonnenlicht, das die noch geschlossenen Augenlider berührt, nichts anderes. Also es kann Verschiedenes sein. Damals war eben der Inhalt dieser Träume, namentlich also wenn man diesen schweren Einweihungsweg durchgemacht hat, mit diesen harten Prüfungen durchgemacht hat, war das Traumleben eben so geordnet, so gereinigt, könnte man auch sagen, dass ich wirklich auch rein Geistiges dann in Bildern aussprechen konnte. Im Grunde sind dann die ganzen alten Mythologien, selbst bis herauf zu den Schilderungen der Märchen noch, das sind so letzte Reste von diesem alten Bewusstsein, das in Bildern gegeben ist, das nicht für den Verstand gegeben ist, sondern in Bildern Wahrheiten sozusagen über die geistige Seite des Menschseins ausdrückt, so könnte man es sagen. Dieser alte Einweihungsweg war natürlich also sehr gefährlich eben schon in der Vorbereitung, weil also wirklich auch starke körperliche Prüfungen damit verbunden waren, wo also der Mensch seine Willenskraft, seinen Mut, seine Tapferkeit beweisen musste. Und vor allem auch dieser dreitägige todesähnliche Einweihungsschlag war überhaupt sehr gefährlich. Er ging eigentlich wirklich immer bis an die Grenze, wo der Mensch wirklich fast an den Tod herankam. Und die Priester, die das beaufsichtigt haben, mussten also das sehr, sehr genau verfolgen und sehr genau also spüren den Moment, wann sie den wieder aufwecken müssen. Weil wenn sie zu spät dran waren, wenn sie den richtigen Moment versäumt haben, dann ist er halt wirklich hinübergegangen und dann ist er halt nicht mehr aufgewacht. Dann hat er sicher seine geistigen Einsichten gehabt, hat aber niemand mehr was hier erzählen können. Und das ist dann namentlich in der späteren Zeit immer häufiger passiert auch. Einfach weil die Menschen die Fähigkeit verloren haben, also erstens diesen Weg so genau zu kontrollieren und auch dieses, wie soll man sagen, Prozedere durchzustehen, weil sich der Mensch ändert im Laufe der Jahrtausende. Und man muss ja rechnen, gerade die ägyptische Kultur hat ja gewaltige Zeitspanne überdauert im Grunde. Also wenn man denkt, das geht ja noch bis hinein in die griechisch-lateinische Zeit, also die letzten Reste, und im Grunde hat sich so äußerlich gar nicht so viel wirklich geändert. Also über wenn man ans Alte Reich denkt, 1000 Jahre Frieden im Alten Reich. Das schauen wir irgendwo heute an. Und in diesen 1000 Jahren hat sich im Grunde nichts geändert. Da war alles gleich. Also eine unheimliche Stabilität drinnen auch. Man könnte natürlich von einer anderen Seite sagen, eine unheimliche Trägheit auch in der Entwicklung, könnte man auch sagen. Also in unserer Zeit heute ist das Entwicklungstempo einfach ein viel, viel höheres. Also was damals Jahrtausende gedauert hat, dauert heute vielleicht Jahrzehnte. Ist jetzt die Frage, in welche Richtung es geht. Aber wir sind heute aufgerufen, also auch alles sehr viel schneller zu entwickeln. Also Zeit ist auch sehr der relatives Maß, also Zeit nämlich jetzt gemessen im Sinne von Entwicklungstempo. Das ist was sehr, sehr Unterschiedliches. Und je weiter man in die Vergangenheit zurückgeht, desto größer sind die Zeiträume, wenn man sie abstrakt misst, in denen die Entwicklungen passieren. Und je mehr wir in die Gegenwart und weiter in die Zukunft gehen, umso schneller wird die Entwicklung. Das ist im Übrigen an sich ein Zeichen, dass sehr viel Geistiges in der Welt wirkt. Denn der Geist ist es letztlich, der die Veränderungen bewirkt. Und der Geist ist eigentlich das, was das rastlos schöpferisch umgestaltende Prinzip in der Welt ist. Also der Geist ist eigentlich sozusagen die pure Tatkraft, die pure Energie, könnte man sagen, die die Welt umgestaltet. Und der andere Pol, das eigentlich Tote, die Materie, ist der beharrende Pol, das ist das, was immer festhält. Und wir als Menschen, als sozusagen körperlich auf Erden lebende Menschen, haben eben von beiden irgendetwas. Wir haben einerseits das Schwergewicht des Materiellen, das uns verfestigt und das uns zurückhält im Grunde, und wir haben das Geistige, das uns verwandeln will, vorwärts treiben will. In dem Spannungsverhältnis stehen wir immer drinnen. Zum Teil war ein unproblematisches Spannungsverhältnis, denn letztlich könnte man sogar sagen, ist es das Geistige, das irgendwann einmal unseren Körper zerbricht. Weil der Geist will sich so stark entwickeln, dass er irgendwann einmal dieses starre physische Gefäß nicht mehr erträgt und dann zerbricht es, und das ist das, was wir halt dann den Tod nennen. Und es ist zum Heile des Menschen, dass es das gibt. Also es wäre fürchterlich, zum Beispiel, wenn der Mensch als physischer Mensch auf der Erde, weiß nicht, 1000 Jahre leben könnte. Das wäre der Tod seiner geistigen Entwicklung. Weil einfach der Geist auf einem gewissen Zeitpunkt schon wieder ein ganz anders gebautes physisches Instrument auch braucht, um sich zu betätigen, um sich weiterzuentwickeln. Und darum muss er eigentlich irgendwann das Gefäß zerbrechen. Also namentlich dieses physisch-materielle Gefäß, wie wir es jetzt haben. Das hat sich natürlich auch geändert im Laufe der Zeit. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Aber eben überhaupt dieses starke Entwicklungstempo, das wir heute haben, zeigt, dass es an sich sehr viel Geistiges in der Welt da ist. aber noch vielleicht noch nicht bewusst genug da ist und dadurch noch nicht bewusst genug in die richtigen Bahnen oft gelenkt wird. Und das war ja ein wesentliches Ziel des Geistesweges, des rosenkreuzerischen, des anthroposophischen Geistesweges, der ja aus dieser Strömung heraus stammt, sein, dass wir also diese geistigen Kräfte, die da sind und die auf Entwicklung drängen, dass wir die bewusst ergreifen. Also um das geht es, die bewusst zu ergreifen. Da sind sie in irgendeiner Form immer und sind sie ganz besonders heute auch da, auch wenn es dort in der Welt vielleicht nicht immer so danach ausschaut. Weil eben vieles zerbricht auch in unserer Welt draußen und es viele Katastrophen auch gibt, viele negative, scheinbar negative Entwicklungen gibt. Aber das sind halt eher eben diese Begleiterscheinungen dessen, wo der Geist Dinge zerbricht, die eben nicht für die Zukunft tauglich sind. Das sind aber Dinge, die man erst sehr spät erkennt und oft viele Jahre, viele Jahrzehnte nachher erst erkennen kann. Aber in allem, was zerbricht, ist auch immer irgendetwas, was ist ein Keim drinnen oder die Chance für etwas, was uns vorwärts bringt. Also es ist halt die Welt nicht so einfach gebaut, dass sozusagen alles so geradlinig läuft, dass alles immer ohne Waschdruck ist und man ohne Probleme immer gleich den richtigen Weg findet. Ich meine, dass gewisse Dinge zerbrechen müssen, liegt eben daran, dass wir in der Entwicklung viele Dinge angehäuft haben, auch und aufgebaut haben, die halt nicht tauglich sind für die Zukunft letztlich. Auch wenn wir es vielleicht im Moment glauben, dass das Nonplusultra und das Wichtigste auf der Welt ist und wenn man jetzt gehört, glaubt, der Fortfernseher ist das Wichtigste oder der Jumbo-Chat ist die größte Errungenschaft der Menschheit, dann sind das aber Dinge, die fürs Geistige relativ bedeutungslos sind. Eine gewisse Bedeutung hat vielleicht die Erfahrungen, die die Menschen im Umgang damit machen, aber die Dinge an sich sind völlig bedeutungslos. Also. Aber das ist die Welt, in der wir heute stehen, mit der wir fertig werden müssen. Und dazu will uns also Christian Rosenkreuz einen Weg zeigen. Und wir haben also auch schon davon gesprochen, dass Christian Rosenkreuz jetzt insofern ja auch eine ganz besondere Individualität ist, als er eben einer ist, der sich immer auch in seinen früheren Inkarnationen sehr intensiv auf ganz materiell praktische Erdenleben eingelassen hat. Also er ist kein so abgehobener Eingeweihter, der irgendwo über den Wolken sozusagen schwebt, in irgendeinem geheimnisvollen Tempel vielleicht seine paar Schüler versammelt und von der Welt herum nichts wissen will, sondern er ist eigentlich immer wieder der gewesen, der sehr praktisch mittendrin im Leben steht. Also wir haben etwa davon gesprochen, dass eine frühere Inkarnation, ein früheres Erdenleben des Christian Rosenkreuz fällt in die Zeit Salomons, also seit des Alten Testaments, Salomo, der den Tempel, den großen salomonischen Tempel bauen ließ in Jerusalem, und das aber selbst und auch seine Untergebenen sozusagen gar nicht bewerkstelligen konnten, sondern er musste dazu von auswärts also einen Tempelbaumeister berufen, also aus dem phönizischen Land. Und da hat er einen gewissen Hiram Abif berufen, und dieser Hiram Abif, der dann sozusagen der praktische Architekt des Tempels war, der sozusagen das umgesetzt hat jetzt in die Praxis, was Salomo und überhaupt die Hebräer an Geistigen hineinlegen wollten in den Tempel, aber praktisch umgesetzt hat dieser Hiram Abif. Er hat ihn gebaut, sodass das also immer wirklich stabiles Gebäude wurde. Das hätten also die ganzen Hebräer damals nicht zusammengebracht. Die hatten zwar noch damals sehr viele geistige Eingebungen, eben noch in diesem traumartigen Zustand, hatten sehr reiche Eingebungen, aber wie man damit jetzt wirklich so ganz praktisch etwas in der Welt schafft, das war ihnen nur teilweise gegeben. Also so das letzte bisschen an Können, an Geschicklichkeit hat ihnen dazu gefehlt. Also dazu haben sie einfach noch zu wenig Verbindung mit der irdischen Welt gefunden. Sie lebt nur sozusagen bis zu einem gewissen Grad noch zu sehr im Geistigen und zu wenig im Irdischen. Weil man muss eben einfach die praktischen Verhältnisse des Irdischen kennen, um es umzugestalten, um eben die Steine, um das Erz umzugestalten, dass daraus also ein Tempelbau wird, dass daraus Statuen gegossen werden, dass namentlich das gegossen wird, was man damals genannt hat, das eherne Meer. Das war also ein großer, großer, aus Erz gegossener Kessel, ein gewaltiges Meisterstück zur damaligen Zeit, also hat einen ziemlichen Durchmesser gehabt, das Ding, also sowas aus einem Stück zu gießen, dafür die richtige Erzmischung zu finden, die richtige Form zu bauen und die richtigen Bedingungen zu finden, war also sehr, sehr schwierig. Aber das konnte eben letztlich dieser Hiram Abiff, wir haben das also näher besprochen, da gibt es dann auch diese Tempellegende, da gibt es dann also auch also neidische Gesellen, die den Guss zerstören wollen und das fast misslingt das Werk, aber im letzten Moment kann Hiram Abiff noch retten. Und dieser Hiram Abiff wird also dann später im Mittelalter wiedergeboren als Christian Rosenkreuz. Also dieser praktische Tempelbaumeister. Also damit deutet sich aber im Bild schon an, sozusagen, dass die Tempel des Christian Rosenkreuz, die stehen mitten in unserer Welt, also ganz praktisch drinnen. Das ist nichts nur für einen elitären Kreis sozusagen, sondern etwas im Grunde, was Christian Rosenkreuz aufbauen will, was für jeden Menschen gedacht ist, der will das ergreifen, aber der mitten in unserer Welt drinnen steht. Wir haben dann noch weitere Erdenleben dieses Christian Rosenkreuz oder des späteren Christian Rosenkreuz verfolgt, denn diesen Namen trägt er ja eigentlich erst also im Mittelalter dann. Wir haben eine ganz wichtige Inkarnation also dann genannt, zur Zeitenwende. Rudolf Steiner selber hat also gar nicht sehr oft über diesen Zusammenhang gesprochen, es ist aber ein ganz, ganz wesentlicher Zusammenhang. Denn Rudolf Steiner sagt uns, dass dieser Hiram Abiff, der Tempelbaumeister, der spätere Christian Rosenkreuz, dass der zur Zeitenwende gelebt hat als jener Apostel des Christus, als jener Jünger, den der Herr lieb hatte. Und der gemeinhin auch bezeichnet wird als der Apostel Johannes. Also sozusagen der engste Vertraute, könnte man sagen, des Jesus Christus auf Erden. Daher auch dieser Ausdruck der Jünger, den der Herr lieb hatte. Das ist also im Übrigen ein alter esoterischer Ausdruck dafür, für einen der engsten Schüler, eben der engsten Geistesschüler. Also dieser Johannes war der wiedergeborene Hiram Abiff. Und er wurde in diesem Erdenleben, wir haben das also auch in den letzten Vorträgen schon öfters besprochen, er wurde durch den Christus selber jetzt eingeweiht, hat also eine neue Stufe der Einweihung durchgemacht zur Zeitenwende. Denn Rudolf Steiner schildert uns auch, wer war denn überhaupt jetzt sozusagen in diesem Leben zur Zeitenwende, wer war denn dieser Johannes eigentlich? Und da sagt er uns, es ist jener, von dem im Johannesevangelium geschrieben wird, dass er von den Toten auferweckt, nämlich der Lazarus. Und diese Totenauferweckung, von der ja auch ganz deutlich im Evangelium steht, also diese Krankheit ist nicht zum Tode, steht ganz deutlich drinnen. Dieser Lazarus ist nämlich in Wahrheit, man kann sagen, von selber in einen todesähnlichen Zustand verfallen, der in gewisser Weise eine Nachvollziehung dieser alten Einweihungsmethoden war. Nur wurde er nicht durch ein Kollegium von Priestern in diesen Zustand versetzt, sondern einfach sein Miterleben des Christus auf Erden war so stark, dass das eine so starke Erschütterung in ihm letztlich ausgelöst hat, dass er in diesen Zustand verfallen ist. Und er wurde aus diesem todesähnlichen Zustand eben erweckt durch den Christus selber. Und dadurch hat er eine ganz neue Einweihungsstufe durchgemacht. eine neue Einweihungsart, die es also bis jetzt in der Form noch nicht gegeben hat, die nur dadurch möglich war, dass der Christus selber auf Erden damals gewirkt hat. Das war ja eben vorher noch nicht der Fall. Also von daher auch diese enge Verbindung des Christian Rosenkreuz, diese unmittelbare Verbindung mit dem Christus, mit dem Christus, mit der Christuswesenheit selber. Also das heißt, dieser rosenkreuzerische Weg, der letztlich auch unser anthroposophischer Weg ist, ist zugleich einer, der eben ganz intensiv mit dem Christus verbunden ist. Jetzt nicht unbedingt wieder mit dem Christus, wie es in diesem oder jenem Bekenntnis, konfessionellen Bekenntnis geschildert wird, sondern eben mit dem lebendigen Christus selber, mit der lebendigen Christuskraft selber, die in der Welt wirkt und wo es ja auch im Evangelium heißt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieser Welt. Also der Christus ist ja eigentlich da, in geistiger Form da, halt nicht körperlich physisch da. Körperlich physisch war er einmal auf Erden da, aber als geistige Kraft hat er sich sehr intensiv mit unserer Erde gerade verbunden und kann daher hier gerade, wenn man einen geistigen Entwicklungsweg geht, auch gefunden werden. Und soll eben von heute an und in der näheren Zukunft immer bewusster gefunden werden. Gerade durch den Christus nämlich ist es möglich, dass der Mensch einen Geistesweg gehen kann, der wirklich also sein volles Ich-Bewusstsein respektiert und auch die volle Freiheit des Menschen respektiert. Das alles war ja bei den alten Geisteswegen nicht der Fall. Der Mensch hatte letztlich keine oder nur eine sehr eingeschränkte Freiheit sozusagen gegenüber den, nennen wir es jetzt einmal den Göttern, also gegenüber den geistigen Wesenheiten, die über ihm standen. Und er war bis zu einem gewissen Grad halt ein mehr oder weniger geeignetes irdisches Handlungsorgan der Götter, wenn man es so einmal banal abstrakt ausdrücken will. Aber er konnte eigentlich mit seinem eigenen Willen sehr wenig damit entscheiden, konnte sich auch sehr wenig verweigern, diesem Ding. Und man findet dann in der Vergangenheit dann durchaus beobachtete, da manchmal sehr kurios scheinende Menschen als Werkzeug des Geistigen ausgewählt werden, die halt gerade gewisse Eigenschaften haben, die brauchbar sind sozusagen im Sinne des Geistigen und die dann eben verwendet werden, um bestimmte Dinge in der Welt zu verwirklichen, weil wenn das Geistige in die Welt eingreift, dazu braucht sozusagen immer, wenn der das auch hier tätig ausführt und das sind im Wesentlichen die Menschen, also durch die Menschen wirkt das Geistige. Aber der große Unterschied ist, dem ist der Mensch jetzt mehr oder minder Marionette oder ist er etwas, das ganz frei dem Geistigen gegenübersteht und dem eigentlich erst durch den Christusimpuls ist diese völlige Freiheit des Menschen möglich. Also, vor allem vorchristliche Zeit, ja. Wobei das natürlich aber noch nachwirkt. Also man findet heute natürlich diese alten Impulse vereinzelt auch noch. Durchaus. Und das wird auch noch eine Zeit weitergehen. Das ist also nicht so, dass man sagen kann, jetzt mit der Zeitenwende, hurra, es war der Christus auf Erden und von einer Sekunde auf die andere schlägt es um und es ist alles ganz anders. Das fängt also ganz langsam zu wirken an. Und das Alte wirkt ganz, ganz lange noch nach. Und das Neue steigt sozusagen ganz langsam erst auf und beginnt einmal da bei dem einen Menschen mehr zu wirken, beim anderen mehr zu wirken. Und so tauchen immer mehr Einzelne auf, in denen dieser neue Geistesimpuls, der eben mit dem Christus verbunden ist, wirkt. Und das ist eben der Impuls, der aber jetzt ganz auf die Freiheit des Menschen setzt, damit aber dem Menschen natürlich auch eine ungeheure Verantwortung auferlegt. Denn die Freiheit des Menschen heißt aber, dass er bewusst sich bereit machen muss dazu, gewisse Impulse, die geistige Welt verwirklichen will, eben auch tätig hier umzusetzen. Der Mensch muss sozusagen bewusst dazu Ja sagen, er muss bewusst einen Impuls erkennen und ihn bewusst hier in der Welt umsetzen. Es passiert nicht einfach von selber. Ja, dann passiert es nicht. Dann passiert es nicht. Also gerade dort, wo sich die Menschen mit dem Christusimpuls verbinden, gerade dort passiert es nur dann, wenn der Mensch bewusst sozusagen Ja sagt. Das ist also wirklich die ganz schwierige Situation eigentlich, dass man sagen muss, also gerade dort, wo sich der Mensch mit dem Christus verbindet, verbindet er sich auf der einen Seite mit den höchsten geistigen Kräften, die überhaupt denkbar sind. Denn der Christus selber steht halt über den ganzen Engelhierarchien darüber. Also er gehört ja zur Trinität dazu, also zu dem höchsten Geistigen sozusagen, das für uns noch irgendwie in der schemenhaft fassbar ist. Aber es ist sozusagen die Quelle des schöpferischen Selbst, also die Quelle des Geistigen eigentlich, an die wir hier herankommen. Mit diesen Kräften verbindet sich der Mensch, wenn er sich mit dem Christus verbindet. In den alten Zeiten hat sich der Mensch eigentlich mit viel vergleichsweise untergeordneteren geistigen Wesenheiten verbunden. Also, es ist ja eben auch nicht so, dass das lehrt uns eben auch die Anthroposophie oder im Grunde jede moderne Geistesschule, das nicht so ist, also da ist der Mensch und dann irgendwo in, weiß ich nicht, weit entfernt ist Gott und dazwischen ist Vakuum. Sondern in Wahrheit ist es ja so, dass wir eine ganze Hierarchie von geistigen Wesenheiten haben, deren Quelle eben oben in der Trinität ist, zu der der Christus gehört, und dann eine Fülle von Engelwesenheiten, von der er letztlich auch die christliche Lehre spricht, also wie es etwa Dionysos Areopagita gegeben hat, also diese neuen Engelhierarchie etwa, die er schildert. Und dann unten der Mensch als sozusagen das kleinste geistige Wesen. Und dann kommen die Naturwesen, also die Tiere, die zum Beispiel, aber die nicht über ein eigenständiges, individuelles geistiges verfügen. Die verfügen zwar über ein gruppenseelenhaftiges geistiges, also sozusagen die Löwenseele von mir aus, oder die Fischseele, weiß ich nicht. Aber nicht der einzelne Löwe oder so hat ein Ich. Also der Mensch ist sozusagen das unterste geistige Wesen. Oft eben auch, wenn wir da über die neuen Engelhierarchien haben, wir da oft auch als die zehnte Hierarchie bezeichnet. Also ganz, das sind so die ganz kleinen Zwerge irgendwo mit einem winzigen Funkel Geist in uns. Nur der große Unterschied, auch das haben wir oft besprochen, der große Unterschied selbst zu den höchsten Hierarchien über uns, also alles das, was unter der Trinität steht, der große Unterschied ist, dass der Mensch eigentlich der erste und einzige ist, der gegenüber dieser ganzen geistigen Welt über ihm, inklusive der Trinität, die volle Freiheit entwickeln kann. Das können die Engel nicht, das können die Erzengel nicht, das können die Elohim nicht, also die Schöpfergeister, die Schöpfergötter, die in der Bibel genannt sind, die eigentlich ja auch also zu dieser Hierarchie, zu diesen Stufen der Hierarchie gehören, also gar nicht die Trinität selber ist damit gemeint, sondern sind die sogenannten Geister der Form, das sind schon sehr hohe geistige Wesenheiten, aber da gibt es nur einiges drüber. Aber die alle haben gegenüber der eigentlichen Quelle des Geistigen, also gegenüber der Trinität, nicht diese Freiheit, für die der Mensch zumindest veranlagt ist, sagen wir es einmal so. Also es wäre vermessen zu sagen, dass wir die heute schon in der Praxis hätten, aber wir haben die Chance dazu, sie zu entwickeln, als erste und einzige zunächst, also in der ganzen Weltentwicklung bisher. Das bringt uns also in eine sehr schwierige Situation, in eine Situation, die bedeutet, dass wir sehr große Aufgaben vor uns haben, die bedeuten, dass wir sehr viel Verantwortung haben, dass wir aber auch sehr viel einmal leisten werden können in der Welt. Aber es wird an uns liegen, ob es zustande kommt oder nicht. Das ist der Punkt. Und wie soll man sagen, also indem die geistige Welt, also sprich letztlich die Trinität, das zugelassen hat, dass ein Wesen wie der Mensch entsteht, ein Wesen, das sozusagen seinesgleichen ist, also wirklich die gleiche schöpferische Freiheit letztlich einmal gewinnen soll, wie sie die Trinität selber hat. Indem also die Trinität das zugelassen hat, hat sie zugleich also auch zugelassen, dass die Möglichkeit besteht, dass der ganze Schöpfungsweg schief geht. Denn es ist sozusagen ein Freiraum geblieben jetzt, der für den Menschen vorgesehen ist, der aber entscheidend für den Fortschritt der Menschheit und der ganzen Schöpfung eigentlich ist, ob der Mensch diesen Raum ergreift und etwas damit macht oder nicht. Also das heißt eben auch, wenn man jetzt sagt, man verbindet sich mit dem Christus, ist damit also jetzt noch nicht gesagt, also, dass damit jetzt von selber sozusagen automatisch die Welt halt gerettet und ein gutes Ende oder in eine gute Zukunft geführt wird. Dass das sozusagen automatisch passiert, also wir brauchen es nur den Göttern überlassen und wir beten halt brav oder sagen halt Amen dazu, sondern diese Freiheit des Menschen und diese sozusagen es zuzulassen, dass die geistige Welt durch uns wirkt, ist in Wahrheit ein viel, viel komplizierterer Prozess. Das ist nicht nur einfach sozusagen, ja, ich gebe euch den Sanctus, macht ihr da oben und du rettet die Welt und ich stehe euch eh nicht im Weg. Also so einfach ist es eben nicht, sondern es heißt, der Mensch muss wirklich ganz real diese geistigen Impulse ergreifen und auf ganz individuelle, schöpferische Art umsetzen in der Welt. Das heißt, der Impuls wirkt nur, wenn er durch den Menschen durchgeht und der Mensch ihn jetzt wirklich ergreift und aus sich heraus umsetzt in der Welt. Also er ist in ganz massivem Maße beteiligt daran. Also er ist nicht nur so ein Durchgangsbüro, wo das Geistige durch ihn wirkt, ohne dass er selber aus seinem Ich heraus etwas beiträgt. Das ist die große Verantwortung, die wir haben. Ja, ist richtig. Ja, es ist teils. Also, man kann bis zu einem gewissen Grad sagen, der Impuls dazu, dass es überhaupt sozusagen zu dieser Abweichung von der normalen Entwicklung oder von der direkten Linie der Entwicklung gekommen ist, dass da gewisse geistige Wesenheiten abgefallen sind, also die luziferischen Wesenheiten, die arimanischen Wesenheiten, von denen der Steiner auch spricht. Bis zu einem gewissen Grad sind sie sozusagen abkommandiert worden, könnte man sagen. Eine gewisse Widersacherrolle in der Entwicklung zu spielen. Also wie sein Faust, so ein bisschen am Anfang angedeutet wird. Also, wo er auch sagt, ich sehe den Schalk gern und so weiter und dass man nicht zur Last und so weiter. Also es ist im großen Sinne gesehen sind also diese Widersachermächte, die so uns oft und überhaupt der geistigen Welt so große Schwierigkeiten bereiten, letztlich aber etwas, was in den ganzen Schöpfungsplan insofern hineingehört, um überhaupt also dem Menschen letztlich zu ermöglichen, diese Freiheit zu entwickeln. Und jetzt auf diesem Wege aber, dass diese luziferischen, arimanischen und andere Wesenheiten auch noch abkommandiert würden, sozusagen rückhaltende Kräfte, Widerstand zu leisten, auf diesem Wege haben sie eine gewisse Teilfreiheit auch entwickelt, dann mit der Zeit. So dass sie in einer gewissen Unabhängigkeit, könnte man sagen, von der regulären geistigen Welt operieren können heute. Also es ist so, dass, man kann sich das natürlich jetzt nicht räumlich irgendwie vorstellen, aber es gibt sozusagen in der geistigen Welt, so wie sie heute ist, eben gewisse Bezirke, gewisse Machtbereiche. Davon ist ein großer Teil halt eben der Trinität und den damit verbundenen geistigen Hierarchien vorbehalten, aber es gibt auch einen Teil, wo die Widersachermächte halt sind. genau. Der Arimann ist dann im Salvatoron, aber gut. Ja, es ist doch schwer, halt in zutreffenden Bildern über diese Dinge zu sprechen und darum eröffnet das natürlich auch Tür und Tor für Missverständnisse. Man kann es im Grunde nur immer in den unzutreffenden Bildern schildern. Weil welche Bilder haben wir? Wir haben Bilder aus der Welt, die wir um uns herum sehen. Mit was können wir sonst vergleichen? Ja, vielleicht wenn zwei Eingeweihte miteinander sprechen, die haben andere Möglichkeiten, sich auszudrücken. Aber wenn zwei Uneingeweihte darüber sprechen, die sich irgendwo über das Geistige unterhalten wollen, dann wird es sehr schwierig. Also das ist so, der Blinde rät zum Tauben und versucht ihm was beizubringen. Und das ist sehr mühsam. Also darum muss man bei diesen Bildern immer sehr, sehr vorsichtig sein. Ich kenne das selber, also wie ich begonnen habe, mich mit Steiner zu beschäftigen und mit diesen Dingen, dann waren eben viele Dinge einmal da, die mich sofort angesprochen haben, und wenn man gesagt hat, fix, dieser Steiner spricht Dinge aus, mit denen ich mich selber schon beschäftigt habe, die ich aber nie so klar formulieren kann, und er bringt so wirklich auf den Punkt, und das hat so Hand und Fuß, und anderes war wieder, was mir so höchst mysteriös vorkommen ist. Man geht auch so gut, er sagt so viel Gescheites, dann wird er sich da auch dabei gedacht haben, aber eigentlich berührt es mich merkwürdig. Sage ich ganz deutlich. Also, wo ich sage, naja, das klingt schon komisch für einen heutigen Menschen irgendwo. Habe es aber einfach einmal stehen gelassen. Und oft Jahre später bin ich dann darauf gekommen, dass ich es einfach komplett falsch verstanden habe. Dass ich mal was komplett Falsches darunter vorgestellt habe, was nur andererseits verständlich ist, weil ich es halt mit irgendwelchen Bildern geschildert habe, die man sehr leicht missverstehen kann, weil es heutiger Mensch fast natürlicherweise missversteht. Aber es sind eben nur Bilder, die etwas hinweisen sollen. Anders kann man sie nicht ausdrücken. Aber der Steiner selber schildert ja so oft in seinen Vorträgen und seinen Schriften auch, die eigentlich das Schwerste immer ist, wenn er diese Dinge mitteilen will, ja, wie formuliere ich denn das überhaupt? Wie bringe ich das in unsere Sprache herein, dass das irgendwie verstanden werden kann? Denn man muss sich denken, er spricht also aus Bereichen, für die er ein Bewusstsein entwickelt hat, aber seine Zuhörerschaft eben noch nicht. Und das heißt, für die Zuhörerschaft sind diese Dinge zunächst schlichtweg nicht vorhanden. Weil zunächst einmal für das, was wir kein Bewusstsein haben, das ist für uns nicht da, das ist nichts, das ist Luft. Und wenn das jetzt noch etwas ist, was so völlig anders ist als das, was wir gewohnt sind, ja, wie soll ich darüber sprechen? Wie soll ich darüber sprechen? Ich meine, das fängt schon bei ganz banalen Dingen an, müssen jetzt also gar nicht hochgeistige Dinge sein, um wieder aufs Beispiel Sprachgestaltung zurückzukommen. Also heute, wenn wir sprechen, wenn wir Worte bilden, Sätze bilden, denken wir hauptsächlich an den Inhalt dessen, was wir sagen wollen. Die Art, wie die Laute gebildet wurden, welche Kräfte in den Lauten wirken, welche gestaltenden Kräfte drinnen wirken, was in den Vokalen wirklich wirkt, das verschlafen wir komplett. Und weil verschlafen wir es komplett. Und es ist immer meine Aufgabe in der Sprachgestaltung, ein bisschen das Bewusstsein, aber gerade für diese Seite der Sprache zu wecken, von der wir halt fast überhaupt nichts mitbekommen. Ich meine, ja, wir meinen, das klingt ein bisschen dunkler und ein bisschen heller und ein bisschen schöner und ein bisschen schwieriger, aber das ist schon alles. Aber da steckt viel, viel mehr drin. Das ist jetzt gar nicht ein entferntes Geistiges, sondern was man hier ganz praktisch erleben kann. Aber nur mit Bewusstsein dafür aufwachen, das ist halt schwer. Und jetzt gelingt es natürlich nicht, dass den Sprachgestaltungsschülern am ersten Abend gleich also alles bewusst zu machen, aber ich muss ihnen irgendwo erzählen davon. Ja, wie erzähle ich ihnen davon? Ich rede ihnen eigentlich über was, das für sie überhaupt nicht vorhanden ist. Und ich merke das oft am Anfang, wie glasige Augen sind und wie sie das genau so aufnehmen. Ich rede ihnen was, was sie eigentlich gar nicht wissen. Was soll das jetzt sein? Was war das jetzt eigentlich? Ja, genau. Ja, genau dasselbe. Ich meine, es ist dasselbe Problem, das man eigentlich überall hat, wo man also jemanden, der noch gar keine Ahnung von der Sache hat, jetzt das Ding klarlegen soll, das wachmachen will für etwas, was er noch nie gehört hat, noch nie gesehen hat, keine Ahnung. Gerade in der Mathematik ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und das ist ja auch in der Schule das Problem, dass die Schüler eigentlich bis zur Matura hin nicht mitkriegen, um was es so wirklich geht. Ich meine, sie lernen dann das irgendwie handhaben und können halt irgendwie die Formeln gebrauchen und haben gelernt, dann wenigstens in ein paar Varianten das einzusetzen, also sie können die Aufgaben irgendwie lösen. Aber was das wirklich sein soll, verstehen oft zwei Drittel nicht.
Oft selbst
die Professoren auch nicht. Wenn man wirklich also die Geheimnisse der Mathematik, nennen wir das einmal so, erfassen will, dann ist das ein sehr esoterischer Weg in Wahrheit. Ein sehr esoterischer Weg. Ist im Übrigen ein sehr guter Weg als Geistesschulung. Ist halt auch wieder nur für spezielle Menschen meistens dankbar. Die meisten schlagen die Hände über den Kopf zusammen und erinnern davon. Also keine Sorge, wenn wir uns jetzt nicht mit Integralrechnung weitermachen. ja, Vorgeber, ja, doch, das ist vielleicht der Rest von mir, aber es ist erfahrungsgemäß die Minderheit. Ja, also das ist unheimlich schwer. Also darum ist es auch immer am besten, wenn man solche Dinge hört, die eben dem normalen Menschen heute, dem durchschnittlichen Menschen mit dem durchschnittlichen Bewusstsein heute, mit der durchschnittlichen Erfahrung heute, völlig fern liegen. Und man aber trotzdem in sich irgendwo einen Impuls spürt, sich damit zu beschäftigen, dann ist es immer gut, dass sich sehr freilassend damit zu beschäftigen. Man nimmt halt einmal die Schilderung als Erkenntnis, schaut sich das an, sagt einmal weder Ja noch Nein dazu am besten und schaut einmal, was es im Laufe der Zeit ergibt. Eines muss einem natürlich klar sein, wenn man wirklich ernsthaft einen geistigen Weg, in den Weg einer geistigen Schulung gehen will, dann ist das mit Sicherheit nicht etwas, was sozusagen in 5 Minuten zu erledigen ist. Also wo ich schwinde, der Betriebsanleitung sozusagen wesentlich, wie komme ich ins Geistige und mache einen Wochenendkurs und dann funktioniert das, ist besser, sicher nicht. Ich meine, sowas wird natürlich auch irgendwo angeboten, aber das ist also wirklich pure Charlatanerie. Das ist also sehr schmafu. Also wenn man es wirklich ernsthaft gehen will, ist es ein lebenslanger Weg im Grunde. Und man kann keine Entwicklungen erzwingen und man hat sozusagen alle Zeit der Welt im Grunde dafür. Man muss halt dranbleiben. Man muss dranbleiben und zum richtigen Zeitpunkt wird man anfangen, bestimmte Dinge, die einem vorher so merkwürdig oder rätselhaft vorgekommen sind, vielleicht verstehen. Vielleicht wird man dann auch sagen, na, eigentlich ist es ganz anders und der hat Unrecht gehabt. Auch das kann unter Umständen kommen. Also, ja, nicht auch, also blind sozusagen jetzt, einfach das, was irgendein Geisteslehrer, sei es auch Rudolf Steiner, sagt, einfach blind aufnehmen, wiederkäuen und dann, wie es immer so oft, der Herr Doktor hat gesagt und so ist es und niemand darf was anderes sagen, da wird man vielleicht selber ganz falsch verstanden und du gibst nämlich das Falsche dann in Wahrheit, die falsche Interpretation womöglich dann noch in der Welt verbreiten und die Leute darauf einschwören, das ist also ganz falsch. Also man muss sich auch eingestehen, gewisse Dinge, weil sie noch nicht anzufangen damit verstehen, jetzt lasse ich halt einmal ruhen und schaue halt an den Zipfeln, an den Enden dort, wo ich etwas begreifen kann davon und tun kann und wo ich wirklich mit unserem vollen, nüchternen, klaren Verstand halt sagen kann, ja, das hat Hand und Fuß, zu dem kann ich stehen, ohne dass ich eigentlich mein ganzes Menschsein, so wie es eben heute ist, verleugnen muss, in Wahrheit. Und da gibt es genug Punkte, also wo man wirklich weiterkommen kann und wo man durchaus auch sehen kann, dass keine Widersprüche da sind, auch zu unserem, sagen wir mal, modernen naturwissenschaftlichen Verständnis. Wenn man es nur richtig nimmt. Ich meine, wir finden heute in der Naturwissenschaft natürlich auch sehr viele Dogmen in Wahrheit. Das ist, nämlich die Interpretationen. Oft das eine sind nämlich die Forschungsergebnisse und die Anschauungen, die man sich ausgebildet hat. Und dahinter stehen dann oft sehr viele eigenwillige Interpretationen, sagen wir mal so, oder zum Beispiel sehr materialistische Interpretationen. In der Physik, da haben wir auch schon oft darüber gesprochen, im Grunde heute nicht. Also dort, wo die Spitzenphysiker tätig sind, sind sie längst also zu der Auffassung gekommen, dass also der klassische Materialismus aus physikalischer Sicht nicht haltbar ist. Also zum Beispiel Atome, Elementarteilchen oder so, gibt es zwar, man kann nicht sprechen davon, dass es sie gibt, aber was sie sicher nicht sind, sie sind sicher keine kleinen materiellen Dinge. Also kleine Kugeln oder, weiß ich nicht, mikroskopisch kleine Dinger, die da herumschwirren. Also die ganzen Bildchen, die man in den Schulbüchern halt noch findet, also eine Atomkern und da saugen irgendwelche Kugeln herum. Das ist also ein gerückeltes Bild, aber es entspricht im Grunde keine Wirklichkeit. In dieser Form. Also das, wenn man so fest darauf glauben, besteht nicht aus festen kleinen Gegenständen. Atome, Elementarteilchen sind überhaupt keine Gegenstände im klassischen Sinne. Das heißt, räumlich eng begrenzte Gegenstände, das sind sie nicht. Sie sind, wenn man so will, als Kräfte in der Welt wirksam, die gewissen Gesetzmäßigkeiten unterliegen und auf gewissen Gesetzmäßigkeiten zusammenwirken, aber nicht diese primitiven materialistischen Bilder, die wir davon in den Köpfen haben. Das sind wirklich die modernen Märchen. Oder der moderne Aberglaube eigentlich. Das ist absoluter Aberglaube. Man fühlt sich ein, es gibt Dinge, die es gar nicht gibt. Das ist so, das baut auf dem Gespensterglauben. Wenn man das Geistige vorstellt, dass irgend so ein Ding, das im gerade in der durchsichtigen Nachthemd das Schloss geistert, ist das ist so dasselbe eigentlich, wie wenn man die Atome so vorstellt. Es ist eben immer interessant, dass die Gespenstergeschichten dieser Art in England entstanden sind, die so Vorreiter des Materialismus waren. Na, da muss halt geistig ja irgendwie materiell gedacht werden. Und da kann man wunderbare Geschichten davon erzählen, aber in der Form ist es natürlich Aberglaube. Das ist ganz klar. Also.
Das kommt auch von dort, ja.
Ich meine, der Spiritismus ist im Grunde, das ist auch so eigentlich im Grunde abartige Erscheinung. Es ist halt der Versuch, einfach Geistiges ins Materielle hineinzuzwingen, irgendwie zur materiellen Erscheinung zu bringen. Und nicht, dass nicht Geistiges auch materielle Erscheinungen hervorbringen kann. Nur das eigentlich Geistige finde ich dabei nicht. Da finde ich halt eben was Materielles. Und dann sei es noch so dünn und noch so nebelhaft. Aber dann finde ich erst wieder nur die Außenseite. Ich meine, das Geistige, dem ich begegne bei den spiritistischen Sitzungen, das ist, da habe ich zehnmal mehr Geistiges steckt in den Tisch dahinter. Da steckt viel höheres Geistiges dahinter. Das ist auch materielle Erscheinung, aber dahinter steckt was Geistiges in Wahrheit. Also wir sind umgeben, da brauche ich nicht den Spiritismus dazu. Noch dazu, dass dann diese Dinge, also jetzt Kundgebungen von Toten oder sonst was, da meistens auch riesige Irrtümer dabei sind. Nicht, dass nicht die Toten da wären, nicht, dass sie nicht ihre Impulse in unsere Welt hereinschicken könnten, aber das, was durch den Spiritismus hereinkommt, ist meistens am allerwenigsten davon. Da sind also sehr, sehr viele Täuschungen dahinter, Irreführungen dahinter. Also, das heißt, einen Weg ins Geistige zu suchen ist auch gar nicht so einfach. Es gibt sehr viele Irrtumsmöglichkeiten und Fallen und sehr viele falsche Wege auch. Falsche in dem Sinn, dass sie einfach nicht zur Wahrheit führen, sondern zu Illusionen letztlich führen. Und darauf kann man nichts Vernünftiges aufbauen. Der wirklich geistige Weg, ein wirklich tragfähiger geistiger Weg ist halt immer auch ein sehr mühsamer Weg. Das muss einem klar sein. Und man muss halt dann auch den Willen aufbringen, diesen Weg zu gehen und durchzuhalten. Und nicht immer schon nach 5 Minuten sozusagen zu schauen, na, wo ist denn jetzt der Erfolg? Bin ich jetzt hellsichtig geworden? Sprechen die Toten zu mir? Irgendwelche Engel? Das darf den anfangs überhaupt nicht interessieren. Man macht seine Konzentrationsübungen, seine Meditationsübungen, man versucht namentlich einmal überhaupt sein ganzes Leben in den Griff zu kriegen. Das ist einmal die beste Vorschulung überhaupt, das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Dann haben wir alle miteinander genug zu tun. Und das ist die beste geistige Vorschulung, die es überhaupt geben kann. Und irgendwann wird man den Erfolg davon merken. Da braucht man sich gar nicht darum kümmern. Wenn man so weit ist, kommt er. In dieser oder in der anderen Form kommt er. Ganz von selber. Meistens dann, wenn man es am allerwenigsten erwartet. Dann überrascht es einen, dann ist es plötzlich da, weil man eben die entsprechende Reife erlangt hat. Aber man kann diesen Weg nicht überspringen. Da gibt es kein Mittel dazu. Nur die Menschen sind halt oft so, dass die Pferde schon viel weiter wären, als sie in Wahrheit sind und dafür halt dann auch zufrieden sind, wenn sie nur in der Illusion leben. Sie sind schon weiter. Und wenn dann irgendwas vorgegaukelt wird, dann fühlen sie sich halt besser und weiter und stärker, aber das ist alles nichts Tragfähiges. Also, und namentlich also dieser unser anthroposophischer Weg ist ein sehr zäher Weg. Ein sehr langsamer Weg im Grunde. Mit gutem Grund ein sehr langsamer, weil er dem Menschen also wirklich genügend Gelegenheit geben soll, erstens einmal hier sein Leben zu ordnen, sein Leben wirklich bewusst aus dem Ich heraus in den Griff zu bekommen und wirklich bei jedem Schritt wach mit dem Ich dabei zu sein und bei jedem einzelnen Schritt entscheiden zu können, kann ich da mitgehen, den nächsten Schritt oder nicht, will ich den mitgehen oder nicht, halte ich das für richtig oder nicht. Und nur soweit das bewusste Ich mitgehen kann, soweit darf ich eigentlich gehen in Wahrheit. Alles, was darüber hinaus ist, kann ich mir einmal als Anregung sozusagen anhören und ich kann mir natürlich die Ratschläge eines Menschen geben lassen, der vielleicht viel weiter fortgeschritten als ich, wie es eben Rudolf Steiner ist, aber trotzdem wirklich tragfähig ist erst das, wo ich mit meinem ganz wachen Ich dazu bewusst Ja sagen kann und das aus meinem Ich heraus beurteilen kann, ob das das Richtige ist. Bis zu dem Punkt bin ich halt eben gekommen und vieles ist einmal nur Anregung für mich. Das ist das ganz Wichtige des modernen geistigen Weges. Nur dann können wir auch wirklich die Verantwortung für unsere geistige Entwicklung übernehmen und die Verantwortung eben für das, was wir daraus auch bewirken in der Welt. Weil das Ganze soll ja auch nicht nur, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur ein kontemplativer Weg sein, also dass ich sozusagen nach innen jetzt irgendwelche geistigen Erkenntnisse gewinne und Einsichten gewinne, aber dann letztlich im Äußeren so weiter tun wie sonst. Wobei ich dazu sagen muss, auch wenn man als geistige Impulse in die Welt setzt, heißt das nicht, dass das im Außen jetzt jeder sofort ansehen muss. Also, das leuchtet so blitzt, das ist also der große Geistesführer, der durch die Welt geht, also so ist es nicht, man geht dann meistens ganz unabhängig durch die Welt, aber man tut eben da und dort gewisse Dinge, die im Einklang mit der geistigen Entwicklung der Welt sind und da ist natürlich richtige Impulse in die Welt. Aber man muss eben auch in die Welt wirklich hineinbringen, also durch die Tat. Man muss wirklich Taten setzen. Das ist also auch das ganz Wichtige des anthroposophisch-rosengeisterischen Weges, dass er letztlich immer hineinmündet, dass wir aus der geistigen Erkenntnis heraus aber zur Tat schreiten. Das heißt auch wirklich die Welt in der einen oder anderen Form verändern, umgestalten. In allen möglichen Lebensbereichen. Also es gibt eigentlich keinen Lebensbereich, wo das nicht möglich wäre. Und es geht also nicht jetzt immer um spektakuläre Taten, die weltumwälzend sind. Viel weltumwälzend in Wahrheit sind die kleinen Dinge, die man da und dort setzt. Das ist wie es eh fast in jedem Vortrag sagt, das blöde Wort heute, wo man immer sagt, das, ja, was kann der Einzelne heute schon tun? Also das ist schlecht in der Welt, das ist schlecht, das müssen wir alles ändern, aber es sind so ungeheure Mächte, was kann der Einzelne schon tun? Das genaue Gegenteil ist, weil nur der Einzelne kann heute was tun. Schon in Gemeinschaft dann mit anderen, aber wichtig ist, was der Einzelne einbringt in die ganze Sache. Er kann sich vereinigen mit anderen. Und man muss nicht den Hochmut haben zu erwarten, wenn ich jetzt einen Impuls in die Welt hätte, dann muss spätestens 5 Jahre später muss die Welt das Paradies auf Erden sein. Also das ist wirklich ein unglaublicher Hochmut, sowas zu erwarten. Aber dann, meistens ist es schon noch ein Monat, den Menschen, wenn das funktioniert, dann geben sie es eh auf. Also da ist kein Durchhaltevermögen. Also man muss rechnen, wirklich tagtägliche Impulse, die man in die Welt hineinsteckt, vielleicht werden die erst 5 Generationen später wirksam. Und sichtbar vor allem. Weil der Entwicklungsweg dorthin halt so lang ist. Also man muss nicht immer gleich auf die Früchte sozusagen schauen, die man jetzt morgen ernten kann. Das dauert ein bisschen länger. Also, aber wichtig sind die Impulse, die der Einzelne hineinbringt. Wirklich der Einzelne, das einzelne Ich. Also da haben wir dann auch wirklich die Verbindung mit dem Christus. Das ist genau der Punkt dort. Wo wir nicht als Kollektiv sozusagen irgendwie traumhaft wirken im Auftrag der Götter oder was, sondern das einzelne individuelle Ich. Das kriegt aber dann auch die Verstärkung durch die Christuskraft. Und da, gerade wenn man solche Taten setzt in der Welt, ist gerade so die beste Gelegenheit, auch sozusagen bewusst dem Christus zu begegnen. Weil da ist er da ist er mit uns, in uns, wenn man so will. In unserem Ich, durch unser Ich und trotzdem unsere volle Freiheit uns lassen. Das ist also der wesentliche Impuls und das ist der Impuls, den also dieser Christian Rosenkreuz immer wieder versucht hat, in die Welt zu bringen. Bitte, ja, gerne. Ja, es ist ein bisschen. Ja, es ist an sich jeden Dienstag, nur nächste Woche ausnahmsweise nicht. Da ist es draußen im ORG, im Oberstufenrealgymnasium Rudolf Steiner in der Auhofstraße, weil dann ist ein Spezialthema sozusagen, das heißt dann Metamorphosen der Stoffwechsel. Da machen wir so ein bisschen Chemie aus praktischer und geistiger Sicht, aber das machen wir nicht da, da haben wir draußen bessere Gelegenheit. Ja, ja, nein, ist kein Problem. Nein, es geht meistens so bis halb 9 in Wahrheit, ungefähr. Nicht zu Dank, bitte, wiedersehen. Sie finden eher aus dem Weg. Ja, und dass eben dieser Christian Rosenkreuz diesen Weg gehen konnte, liegt daran, oder das Wesentliche daran ist eben, dass er so tief auch wirklich in die irdischen Zustände herabgestiegen ist und sich damit verbunden hat. Dass er eben auch zu diesen sogenannten Kainssöhnen gehört. Also, die eben so ganz intensiv sich mit der Erde verbunden haben. Die sogar also in Kauf genommen haben, teilweise ganz vom Geistigen abgeschnitten zu werden. Aber dadurch eben auch diese Freiheit gewonnen haben. Nun haben wir also diese Inkarnationen des Christian Rosenkreuz verfolgt und dann das letzte Mal auch noch eine Inkarnation besprochen, eine ganz wichtige, die aber in einer Legende uns geschildert wird oder überliefert ist, also diese Legende von Flora und Blanche Flora, von der wir das letzte Mal gesprochen haben, also diese beiden, die in Liebe zueinander stehen, sie als eine gefangen genommene Christin, also beziehungsweise sie stammte von christlichen Eltern, sagen wir so, also sie wurde im ganz frühesten Kindesalter schon also entführt und ist eben aufgewachsen am Hof eines heidnischen Herrschers, also das war sicher einer aus dem islamischen Bereich dann schon, und Flora eben der Sohn dieses Herrschers. Und wir haben die Geschichte besprochen, dass der Vater das nicht gern sieht, dass der so eng verbunden ist mit dieser Christin da, dass zumindest die christliche Abstammung und sie verkauft hat und der Flora findet sie aber dann wieder irgendwo im Orient. Und dass eben vor allem in diesen beiden Wesen, also in diesen beiden Individualitäten, Flora und Blanche-Flora, dass das auch Repräsentanten dieser zwei ganz unterschiedlichen Strömungen sind. Im Flor, der sich jetzt ganz aber praktisch mit der Erde verbindet, der ein paar viele Abenteuer in der Legende zu bestehen hat. Und Blanche Flor, wo eigentlich das Ich noch ganz draußen ist. Also beim Flor ist es sozusagen ganz verbunden mit den Menschen hier bei Blanche Flor ist es noch ein ganz im Schoß der geistigen Welt eigentlich. Und die Aufgabe besteht eben in der Verbindung dieser beiden. Also das ist eben auch diese Aufgabe, die Christian Rosenkreuz hat. Und wir haben das ja auch besprochen, wie das der Fall ist, dann diese Verbindung etwa zur Zeitenwende, dieser Lazarus Johannes, die Verbindung mit Johannes dem Täufer. Also der Lazarus Johannes, eben dieser spätere Christian Rosenkreuz, der ganz zu den Keimzellen eigentlich gehört und ganz mit dem Irdischen verbunden ist, und Johannes der Täufer, der ganz also diese andere Seite repräsentiert, und im Zusammenwirken beider entsteht das Ganze. Und dieses Zusammenwirken ist etwas, was sich im Grunde dann auch durch alle weiteren Inkarnationen in irgendeiner Form durchzieht. Also so sehr, dass dann eben Rudolf Steiner sogar gesagt hat, eben die Reinkarnation des Johannes ist dann später eben der Raphael und der Novalis, wo er früher immer gesagt hat, das ist die Reinkarnation Johannes des Täufers. Also so eng sind sie verbunden, dass sie eigentlich in jeder Inkarnation in dieser engen Verbindung miteinander stehen, in irgendeiner Form. Da gäbe es also noch viel, oder gibt es noch sehr viel zu entdecken und zu erforschen, auch aus geistiger Sicht, also wo dann Rudolf Steiner gar keine näheren Angaben gegeben hat. Also so viel Rudolf Steiner auch gegeben hat, so viele Bereiche sind noch frei und offen und sind noch zu erforschen. Eben etwa zum Beispiel, wie spielt dieses Motiv eine Rolle jetzt im Leben etwa des Raphael oder im Leben des Novalis etwa. Über die beide hat Rudolf Steiner sehr viel gesprochen, aber nicht ausgesprochen in diesem Zusammenhang. Obwohl man natürlich in den Schilderungen Rudolf Steiners, wenn man jetzt das berücksichtigt, natürlich wieder einiges erkennen kann. Er spricht ausführlich über Raphael an vielen Stellen und auch über die geistige Verbindung, die er zu seinem Vater etwa dann hatte, überhaupt besonders, als der dann bereits über die Schwelle gegangen war. Und bei Novalis kennen wir etwa die Beziehung zu seiner sehr jung verstorbenen Braut, also dieser Sophie, und wo er dann sozusagen sein Leben geweiht hat, ihr nachzusterben, aber nicht im weltflüchtigen Sinne, sondern eigentlich im Sinne, dass er also durch die Verbindung mit ihr seine größten Werke eigentlich geschaffen hat, in Wahrheit. Also das wirft ja auf diese Sache eigentlich ein schon sehr deutliches Licht, in welche Richtung das geht. Dieser Christian Rosenkreuz, also dieser eigentlich hier am Abiff Johannes Flor, wird dann wiedergeboren im Mittelalter. Und zwar zweimal kurze Zeit hintereinander. Jetzt muss man auch gleich dazu sagen, dazwischen liegen sicher auch noch andere Inkarnationen, von denen zunächst also nichts bekannt ist, die auch sicher nicht irgendwo historisch überliefert sind, wo also mehr im Hintergrund der Entwicklung gelebt hat und wo auch uns Rudolf Steiner keine Anhaltspunkte darüber gegeben hat. Also außer den einen Hinweis, dass also Individualitäten wie Christian Rosenkreuz fast immer inkarniert sind, mit nur sehr kurzen Unterbrechungen. Also da liegen sicher einige Inkarnationen noch dazwischen. Aber zwei wichtige liegen vor allem jetzt ins späte Mittelalter. In diesen Inkarnationen, in der ersten dieser Inkarnation, trägt er den Namen Christian Rosenkreuz bereits, aber nur so, dass es für einen sehr engen esoterischen Kreis bekannt ist. In der zweiten Inkarnation im 15. Jahrhundert dann trägt er ihn auch äußerlich. gewisse Kenntnisse über diese beiden Inkarnationen des Christi am Rosenkreuz bekommen wir eher durch die Schriften des Johann Valentin André. Der hat ja sozusagen die Rosenkreuzer Legende in die Welt gestellt eigentlich. Also durch drei Schriften namentlich, die ihm zugeschrieben werden, von denen die zentralste und wichtigste die filmische Hochzeit des Christian Rosenkreuzes, da wird also seine Einweihung in dieser zweiten Inkarnation im Mittelalter geschildert. Und dann gibt es die Confessio Fraternitatis und die Fama Fraternitatis. Also die Fama Fraternitatis, das ist in etwa also diese Schilderung, die im Grunde dieser beiden Inkarnationen des Christian Rosenkreuz im Mittelalter, die daraus der Orden der Rosenkreuzer entstanden ist. Und die Confessio Fraternitatis gibt also dann sozusagen die leitenden Motive dieser Rosenkreuzer Bruderschaft wieder, also die leitenden geistigen Impulse, die dahinter stecken. Aber in diesen Schriften ist eben überall eben auch sozusagen Biografisches zu finden über Christian Rosenkreuz. Jetzt muss man dazu sagen, dass dieser Johann Valentin André diese Schriften in sehr, sehr jungen Jahren verfasst hat und dass man eigentlich nicht also sagen kann, dass er wirklich der eigentliche geistige Urheber dieser Werke ist, sondern er war in gewissem Sinn eigentlich das Werkzeug, dessen sich die geistige Welt bedient hat, um eben einen Teil dieser Geschichte über Christian Rosenkreuz und die Rosenkreuzer in die Welt hineinzubringen, um also einen Teil davon zu veröffentlichen. Es ist ja so, dass sich Johann Valentin André in späteren Jahren auch bis zu einem gewissen Grad von diesen frühen Schriften distanziert hat und eigentlich im Grunde sich selber nicht so ganz verstanden hat, was er da geschrieben hat. Sowas ist eigentlich gar nicht so selten, dass das passiert. Also oft gewisse Werke, die in die Welt kommen, so wird eben irgendein Mensch, ein Dichter, ein Schriftsteller aus der geistigen Welt inspiriert, das sind ihm geistige Gewohnheiten, die dann ihn mehr oder minder benutzen als Werkzeug. Sagen wir so, jedes inspirierte Werk kommt im Grunde auf diese Weise zustande. Und nur dann ist es überhaupt ein wirkliches Werk, wo im Geistiges drinnen steckt. Der Unterschied besteht nur darin, dass also heute, wenn etwa zum Beispiel ein Dichter wirklich aus der Inspiration heraus schreibt, dass er heute bereits so weit sein sollte, dass er diese Impulse, die aus der geistigen Welt hereinkommen, bewusst erfasst, bewusst ergreift und bewusst begleitet. Dass er also nicht nur sozusagen, naja, in sein Doodle das hinschreibt, sondern dass er also wach dabei ist und auch wach versteht sozusagen bis zu einem gewissen Grad die Impulse, die da hereinkommen. Ich meine, selbst wenn man noch so schaut, also Goethe, Schiller oder so, selbst diese großen Dichter sind erst an der Schwelle, das bewusst zu ergreifen. Also sie sind sich noch nicht ganz bewusst. Also wenn man denkt, was alles in den Faust drinnen steckt, das hat der Goethe selber nur teilweise geahnt, was da eigentlich drinnen steckt. Es sind die Impulse hereingekommen, der hat einen Weg gefunden, das zu gestalten mit vielen Hilfsmitteln, mit vielen Anleihen an der griechischen Mythologie und weiß Gott. Und es sind ganz großartige geistige Erkenntnisse auch drinnen, aber er hat sie nicht ganz wach gehabt. Er hat sie nicht ganz wach begleiten können. Allerdings, es ist schon ein Weg, der hinweist in diese Richtung. Und man könnte sagen, dass was dann Rudolf Steiner etwa versucht hat, mit seinen Mysterien-Dramen in die Welt zu stellen, das ist eben der Versuch dann eigentlich fast erstmals in der Welt auch so ein Bühnenwerk oder vier Bühnenwerke eben eigentlich in die Welt hineinzustellen, wo ganz bewusst das Geistige hereingeholt wird, wo man also ganz wach dabei ist. Und trotzdem ist es nicht so, also man jetzt sagen kann, jetzt, aber Steiner hat sich das nicht ausgedacht, er hat jetzt die Anthroposophie hergenommen, also wie setzt man das jetzt in ein Kunstwerk um. das wäre überhaupt nichts. Also da kommt überhaupt nichts raus. Also wenn ich sozusagen anthroposophische Theorie versuche, jetzt auf die Bühne zu stellen, das geht überhaupt nicht. Sondern es muss also genauso inspiriert sein, wie früher, nur wach muss man dabei sein. Wach dabei sein und das begleiten können. Dann kann man die Dinge noch viel deutlicher aussprechen. Also zum Beispiel in diesen Mysteriendramen ist ja etwa sehr deutlich dann drinnen der Reinkarnationsgedanke. Der aber im Grunde die logische Fortsetzung dessen ist, was ja in den Dramen, in den großen Dramen auch bei Schiller und Goethe drinnen ist, dieses Wirken des Schicksals, das aber eben dort noch nicht so hundertprozentig durchschaut ist. Ich meine, da kommen halt Menschen durch ihr Schicksal in bestimmte Situationen, in denen sie sich bewähren müssen, scheitern oder nicht scheitern, wie auch immer, also der Held scheitert meistens nicht, zumindest nicht aus geistiger Sicht, meistens geht er äußerlich unter, aber in moralischer Sicht triumphiert er sozusagen, aber ganz durchschaut sind also da die Impulse noch nicht, woher dieses Schicksalsgeschehen kommt. Und das hat ja Rudolf Steiner versucht, erstmals also ganz bewusst auf die Bühne zu stellen, solche Zusammenhänge. Aber eben nicht ausgedacht aus dem Hirnkasten heraus, sondern eben auch aus wirklicher künstlerischer Inspiration erlebt, wobei er immer auch sehr bescheiden dazu gesagt hat, es ist ein Anfang, er ist kein Dichter, er kann es nur bis zu einem gewissen Grad, also es ist sozusagen, es soll eigentlich nicht mehr sein, als einmal zu zeigen, in welche Richtung das einmal gehen soll und gehen wird. Aber er war sich bewusst, dass er ein netter Dichter zum Beispiel wie Goethe ist. In meiner Rudolf Steiner hat unheimlich viel in die Welt gestellt und unheimlich viele Impulse gegeben, in allen Künsten zum Beispiel. Aber er hat nie also den Hochmut gehabt, also jetzt zu sagen, also ich bin ein Maler wie Raphael, weil er jetzt also Impulse für die Malerei gegeben hat, oder ich bin ein Dichter wie Goethe, weil er also vier Mysteriendramen geschrieben hat und so weiter. Also es sind Impulse mit all den sozusagen Stärken und Schwächen verbunden, die eben sein müssen, wenn ein Mensch alle diese Gebiete eben befruchten will und soll und Anregungen gibt. Ich meine, das ist selbst bei Rudolf Steiner nicht möglich, dass er auf allen jetzt ein Goethe, ein Raphael, ein Rembrandt zugleich und was Gott was noch alles ist. Das macht der Rudolf Steiner nicht kleiner, wenn man das auch einmal sagt. Also das heißt, man muss auch also an diese Werke, an diese Dinge auch immer dann mit dem richtigen Augenmaß herangehen. Weil das heißt, weil die Gefahr, nämlich warum ich das sage, die Gefahr ist dann wieder, jetzt hat der Rudolf Steiner, hat also eine Skizze gemacht, die schaut so und so aus, und jetzt darf er als Maler eigentlich es nur mehr so machen, weil der große Meister, der die Quelle alles Seins ist, hat eben so gemacht. Und dann entsteht nämlich genau das, was nicht entstehen soll, dann steht ein bloßes Kopieren im Prinzip von irgendeinem Stil, den man anthroposophisch nennt, ohne dass eigentlich ein eigener neuer schöpferischer Impuls hineinkommt. Und der ist aber gefordert. Und das ist das Wichtige. Und es ist also schrecklich, wenn man dann eine anthroposophische Gemälde hat, wo eins wie das andere ausschaut im Grund. Das ist dann nicht, und ich meine, das ist genau das, was aber die Menschen draußen dann auch erkennen. Dass dann sagen, also irgendwie schaut es dann immer gleich, also nicht alle, es gibt schon andere auch, aber es sind halt genug auch, was einfach immer nur eine Kopie im Grunde ist. Halt mit Variationen, aber wo zu wenig Eigenes drinnen lebt. Und gerade das dürfte nicht sein. Also wo Anthroposophie und Rosenkreuzertum fruchtbar wird in der Welt, muss der einzelne Mensch schöpferisch werden und muss sozusagen weiter gestalten, umgestalten, neu gestalten. In allem. Und das heißt also, wir müssen nicht immer so, genau so malen, wir müssen nicht immer genau so ein Drama jetzt bauen, wie es die vier Mysterien-Dramen sind. Es gibt also sicher x andere Wege, aber es wird dieses Gemeinsame ist eben wach mit dem Geistigen dabei sein, wenn die Inspirationen hereinkommen. Und daher wach eben auch solche Dinge hereinnehmen können, wie Zusammenhänge über verschiedene Inkarnationen und dergleichen. Aber das kann in verschiedensten Geschichten passieren. Ich meine, das war auch schrecklich, wenn es, sagen wir, der geistige Impuls sich verwirklichen tät in der Welt und angenommen wird, und es hätte man nur mehr Mysteriendramen. Also jedes neue Theaterstück, das geschrieben wird, ist Mysteriendrama. Das war schrecklich. Das war entsetzlich. Ich meine, erstens wird dann irgendwann banalisiert, es wird oberflächlich im Grunde, das geht gar nicht anders, und wird also der Vielfalt des menschlichen Daseins, der Vielfalt auch des geistigen Daseins überhaupt nicht gerecht. Weil es kann in einer guten Komödie, kann sehr, sehr viel Geistiges drinnen liegen. Und das hat also seinen Platz in der Welt. Also, das ist zum Beispiel gerade also bei Christian Rosenkreuz, und so wie er geschildert wird, etwa in der Kümischen Hochzeit so schön, also dass das also so ein humorvoller Mensch eigentlich ist, der sich gar nicht so wichtig nimmt, der über sich lachen kann, der manchmal total tollpatschig ist. Das ist nicht, also ist der hohe Eingeweihte, der das links nicht rechts schaut und gerade seinen Weg schreitet und gerade Linie zum Ziel, also so ist es überhaupt nicht. So ist es überhaupt nicht. Also er wird manchmal so unbeholfen geschildert und wird sich selber einschätzt. Und also sehr, sehr menschlich eigentlich. Also manchmal fast allzu menschlich, könnte man sagen. Also es passiert immer alle möglichen Fehler und Dinge, die er dann wieder aber in eine Stärke wandeln kann. Das ist eben das Großartige daran. Aber also das Einzige, was ihm wirklich fehlt, was er wirklich nicht hat, ist Hochmut und Eitelkeit und Größenwahn. Also das hat er absolut nicht. Also er fühlt sich eigentlich immer ganz, ganz klein und noch nicht weit genug und so weiter. Also er ist sehr bescheiden eigentlich. Aber ansonsten weint er und lacht er und macht Scherze und weiß Gott was. Und da ist man scheinbar von einem Fettnäpfchen ins andere hinein. Also das ist gar nicht so, wie man sich vielleicht vorstellt. Also da wird der Stein immer gesagt, mit Gesicht bis ans Bauch, mit einem langen Gesicht bis ans Bauch. Also ganz ernst immer. Also ist jetzt gar nicht, das ist schrecklich. Also es ist für viel größere Vielfalt der Platz da und die Notwendigkeit dazu da. Und das macht uns Christian Rosenkreuz also eigentlich so schön, macht uns das vor irgendwie. Also wir werden uns dann in der nächsten Zeit auch näher damit beschäftigen, also über diese zwei Erdenleben, da jetzt im Mittelalter sind wir ja noch nicht sehr weit gekommen, ich möchte das nächste Mal dann weiter verschieben, und da werden wir uns dann auch in der Folge eben intensiver beschäftigen mit der kümischen Hochzeit. Weil ja da in Bildern jetzt dieser moderne Einweihungsweg sozusagen geschildert wird oder angebahnt wird zumindest. In sehr kuriosen Bildern, teilweise auch, die man jetzt lesen lernen muss. Wir werden sicher auch nicht alle in alle Fasern uns vertiefen können, weil das müsste man sich wieder auch Jahre fort beschäftigen damit. Also es ist so reich und vielfältig wie Goethes Faust etwa. Also das. Nein, es ist gar nicht einmal so dick, aber es ist so. Es ist also viel weniger dick als der Faust, aber sehr, sehr, sehr dicht. Sehr, sehr dicht. Also sehr, sehr, sehr viele Bilder und sehr, sehr viele Rätsel sozusagen, die uns drin aufgegeben werden. Also, aber wir werden versuchen, einmal so einen Faden zu finden drinnen. Weil das für das weitere Verständnis dann des Rosenkreuzerischen Weges wichtig sein wird. Aber machen wir das nächste Mal, das allerdings hier eben erst in 14 Tagen sein wird, weil das nächste Mal sind wir draußen. Ich denke, im Physikseil werden wir es machen im ORG oben, dass wir ein bisschen.
Um 19 Uhr.
Um 19 Uhr, ja. Uhrzeit bleibt gleich, nur der Ort ist ein anderer. Haben wir halt bevor. Die Chemie einschieben sozusagen und dann kommt die Alchemie. Das ist fast nicht gut rein. Das ist halt natürlich also eher aus göttianistisch-geistiger Sicht betrachtet.
Chemisch heißt chemisch?
Eigentlich kommt es davon. Und beides, so sagt man eben, kommt von Chemie, eben dem alten Namen für Ägypten. Und heißt so viel wie schwarze Erde. auch wieder bezeichnend im Grunde, schwarze Erde, schwarze, wieder diese Auseinandersetzung, also der chemische Weg, der Weg der chemischen Hochzeit ist was sozusagen, was wirklich ganz in die schwarze Erde hineingreift. Was sich nicht so gut ist, sozusagen da in den Schlamm mehr oder minder mal zu greifen und den aber zu verwandeln.
Ja.
Grab ist oft auch das Wirkliche.
Richtig.
Wir werden auch was, wir werden, also das sicher, das gehört dazu. Bitte Pumpe nah machen, dass wir zeigen, welche Energie da drin steckt. Wiedersehen.